Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Test, Test, 1, 2, 3, Real wird Meister, Test, Test, ja, klingt gut, sorry Leute, Luis hat vor seinem gestrigen kurzen dritten Halbzeitauftritt auch noch an meinem Mischpult alle Regler mal von links nach rechts gedreht, aber Alex, das klang doch jetzt ganz gut, oder?
Ja, weiß ich nicht.
Also, ich bin schon. Ich
glaube, der Ton klang vielleicht ganz gut, aber ob der Inhalt so gut klang, also für den weißen Teil dieses Podcasts sicherlich, aber für den anderen Teil eher weniger. Aber ja, du bist gleich in guter Laune, ich merke schon, Montag früh, aber du bist gut drauf, gleich die erste Stichelei. Direkt
hat genau 5 Sekunden gedauert. Hola in die Runde, hier ist Tiki Taka mit Folge 249. Nach dem 15. Spieltag in der Liga, wo ja noch ist Barca Tabellenführer, aber war mal wieder ein Spieltag, wo sich nicht nur Madridistas, auch generell Madrilenen freuen konnten. Ihr merkt, da gibt es ein paar Themen, ne? Atleti marschiert, Barca strauchelt. Es gab aber auch in der Liga den zweiten Trainerwechsel der Saison. Dazu gibt es am Ende der Folge noch ein besonderes Thema. Mehr will ich da, also Tebas Lieblingsthema, mehr verrate ich dazu nicht. Alex freut sich wahrscheinlich jetzt schon auf mal wieder was, was nicht direkt mit den 90 Minuten auf dem Platz zu tun hat. Aber das schauen wir danach später. Wie gesagt, könnte eine lustige Folge werden. Wir hatten nämlich Alex auch mal, das ist ja immer so, läuft so ein bisschen im Hintergrund nebenbei. Neben La Liga und Champions League war jetzt auch schon ein paar Copa del Rey Spiele, ne? Wir wissen ja alle, die 4 Supercopa-Teilnehmer, Real, Barca, Atletico und Mallorca, sind da noch nicht im Einsatz. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen unterm Radar gelaufen, auch schon in der letzten Woche und jetzt auch in dieser Woche geht es da weiter. Aber ich glaube, es sind eh noch, um da mal kurz drauf zu schauen, sind eh alle Erstligisten, also die 16 weiter. In der zweiten Liga gab es, glaube ich, auch nur wenig Überraschungen. Also, Malaga ist typisch ausgeschieden, Eibar, Real Oviedo auch. Ich glaube, Levante hatte auch Nachholspiel dann, ist rausgeflogen. Ansonsten gab es da jetzt eh noch nicht die ganz großen Überraschungen. Und jetzt geht es da, wie gesagt, das ist die erste und die zweite Runde. Da sind immer noch die Supercopa-Teams noch nicht dabei. Und jetzt unter der Woche sind eben wieder Pokalspiele. Da ist unter anderem Atletico bei Cacereño in Cáceres. Betis, Las Palmas sind beide in Barcelona. Also, ja, falls ihr in Barcelona seid, gibt es da ein paar coole Grounds, ne? Sant Andreu, das ist das Baseballstadion, die empfangen Betis und CE Europa, La Liga-Gründungsmitglied, die empfangen Las Palmas. Da ist ein bisschen was geboten. Zweitliga-Duelle, Racing Santander gegen Gijón, Cádiz gegen Eldense. Also, ne, muss auch mal erwähnt werden, die Copa del Rey.
Muss auch mal erwähnt werden, aber hast nicht ganz richtig erwähnt. San Andreu ist kein Baseballstadion.
Nee?
Hospitalet war das ehemalige Olympia, also zur Olympiade 92, das Baseballstadion, das jetzt als Fußballstadion genutzt wird. Baseballstadion klingt so, als wenn da Sandhaufen mitten am Feld wäre. Ne? Ich weiß gar nicht, ob San Andreu und Europa zu Hause ganz normal spielen oder ob die ausweichen müssen irgendwohin. Weil das ja so kleine Grounds sind, passen ja kaum Leute rein und Sicherheitsauflagen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, in Spanien sieht man das nicht so eng, ne?
Ja.
In Deutschland müssen ja manchmal die Amateurvereine zusätzliche Tribünen installieren oder tatsächlich umziehen oder wollen umziehen, weil ja mehr Fans kommen, ne? Damit sie mehr Einnahmen generieren. Aber ich glaube, in Spanien ist das nicht so möglich. Wobei, es wäre ja, das Olympiastadion wäre ja frei. Ne, der FC Barcelona spielt ja auf Mallorca. Nicht Nachholspiel, sondern auch nicht Pokalspiel, sondern vorgezogenes Ligaspiel. Mhm. Also auch die 4 Supercopa-Teilnehmer sind im Einsatzdienst dann um Mittwoch, aber eben nicht Pokal, sondern ein bisschen verwirrend. Die vorgezogenen Ligaspiele, weil ja wegen der Supercopa beide eine Woche lang in Saudi-Arabien sind und dann hat man diese Paarung umgekehrt vorgezogen.
Genau, das ist eigentlich der 19. Spieltag am Wochenende vom 11. Januar. Da wird aber das Supercopa-Finale sein und deswegen ist es wie üblich, die 4 Supercopa-Teams spielen dann schon vorher gegeneinander. Jetzt eben Dienstag haben wir Athletic gegen Barca, Mallorca gegen Barca und am Mittwoch Athletic gegen Real und dann ist es im Januar, 8. Januar Athletic gegen Barca und am 9. Januar Real Madrid gegen Mallorca. Habt ihr das auch schon mal gehört? Aber ach, stimmt, ich hatte irgendwie gedacht, Sant Andreu wäre in dem ehemaligen Baseballstadion. Aber hier, wenn ich so Google Maps, das schaut auch nett aus. Hat ein bisschen Rayo Vallecano-Vibes fast schon. Alles klar, Barcelona-Trip wird wieder gebucht.
Ja, es sind kleine, schmuckvolle Stadien, mitten in der Stadt jeweils. Ne? Ja, also wirklich Oldschool-Grounds. Definitiv für alle Groundhopper ein Tipp wert. Mhm. Aber ich glaube, die werden schon beide zu Hause spielen.
Das
ist eher unüblich, dass Amateurvereine oder kleinere Viert-, Fünftligisten umziehen. Aber wie gesagt, das Olympiastadion wäre ja frei. Mhm. Also wenn schon so ein großes Spiel kommt.
Ja, ich sage auch mal so, wenn selbst Champions League im Montelivi, also im Girona-Stadion gespielt werden kann, dann kann auch Copa del Rey hier in so einem kleinen Stadion gespielt werden. Das ist, sind natürlich die Auflagen dann auch in Champions League nochmal was anderes. Deswegen, Rayo hätte da bestimmt auch Probleme, sollten sie mal Königsklasse spielen. Aber ja, so, was weiß ich, ich glaube, Graz ist ja, spielt ja ganz woanders und Brest auch. Also da sind die Auflagen ein bisschen anders. Aber Copa del Rey, wenn Real mal irgendwo bei einem Drittligisten war, dann war das immer irgendwo bei, ne, auch Casereño direkt, meine ich, und Alcoyano und. Aber, ja, vielleicht gibt es da auch ein paar nette Spiele, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt an Überraschungen glaube, ne, Atletico bei Casereño, aber die sind ja ganz gut drauf, haben ihre Auswärtsschwäche mehr oder weniger abgestellt, kommen wir später zu. Sevilla fängt sich so langsam, sind heute Abend noch im Einsatz. Vielleicht aber Espanyol und Valladolid waren ja so ein bisschen Sorgenkinder der letzten Folge. Espanyol hat am Wochenende einen kleinen Befreiungsschlag gesetzt, da kommt es nicht zu einem Trainerwechsel, da ist es aber dafür auf der anderen Seite jetzt bei Real Valladolid passiert und da sind wir gleich auch beim ersten Spiel am Wochenende. Real Valladolid hat Atletico empfangen, ja, und sich auch ein paar Tore eingefangen. 7 Stück insgesamt, 2 haben nicht gezählt, knapp abseits. Am Ende gewinnt Atletico mit 5:0, bestätigt seine starke Form weiter. Dazu kommen wir gleich. Erstmal noch Valladolid, da musste jetzt eben der Trainer Paulo Pezzolano gehen. Der war jetzt insgesamt über 70 Spiele im Einsatz, ist mit ihnen abgestiegen, hat sie dann durch die zweite Liga geführt, war lange auf Platz 1 bis am letzten Spieltag, da haben sie dann irgendwie doch noch die Meisterschaft hergegeben. Egal, ist aber auch so einer dieser Kandidaten gewesen, wo ich sage, oh, der hat jetzt noch nie in Europa trainiert, noch nie in Europa gespielt, kommt von einem Ex-Verein, auch von Ronaldo, oder Ronaldo besitzt ja Real Valladolid, der Präsident, und besitzt auch irgendwie in Südamerika da einen Verein, und da war schon Pezzolano, also da auch so ein bisschen, aha, so ist er an den Job gekommen, aber er ist aufgestiegen, hat ja trotzdem seinen Erfolg, nur jetzt eben als eine der Schießbuden der Liga nach einem 0-5 gegen Atletico, ja, war dann für ihn jetzt Schluss.
Und er war gar nicht an der Seitenlinie, ne? War ja gesperrt bei dem Spiel. Hat also sein letztes Spiel nicht mal aktiv coachen können, ne? Sondern saß da betröppelt auf der Tribüne hinter einer Glasfassade. Er hat, glaube ich, die Füße hochgelegt, so hat das in der einen Einstellung ausgesehen. Und ja, musste das mit ansehen, wie es da niedergeht. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es den Trainerwechsel nach diesem Wochenende eher bei Espanyol gibt. Weil Valladolid ja zuletzt so schlecht auch nicht unterwegs war. Also ewig nicht gewonnen, aber sich nicht abschießen lassen bis jetzt zu diesem Spieltag, sondern immer knappe Niederlagen, knappe Ergebnisse, ne? Alles rausgehauen und ja, die Mannschaft gibt halt nicht so viel her. Wohingegen bei Espanyol jetzt ja die ganzen Schlappen gab, ne? Bei Girona nach 28 Minuten 0-4, bei Barca nach, weiß ich gar nicht, 30 Minuten 0-3. Ja. Ich glaube, 4 haben sie auch in Bilbao kassiert, deswegen hätte ich gedacht, hoppla, gegen Celta, die Mut getankt haben gegen Barca, da verliert Espanyol und dann fliegt der Espanyol-Coach. Und Valladolid, naja, wird halt wahrscheinlich 0-1 verlieren, ne? Atletico-Style-Auswärtsspiel, aber Atletico hat jetzt offenbar auswärts richtig Selbstvertrauen getankt, ne? 6-0 bei Sparta Prag, schon in der Champions League da richtig einen rausgehauen und im Endeffekt genau daran wieder angeknüpft und jetzt 5-0 Valladolid abgeschossen, also aus Atletico-Sicht kann man ja auch sagen, hoppla, so kann man ja auch spielen auswärts, ja, mal voller Mut und Tatendrang und Lust und Selbstvertrauen, ja. Und dann geht offensiv auch mehr als nur so ein erlacktes 1-0 in der 90. Ne?
Ja, auf jeden Fall wie eine geölte Maschine mittlerweile bei Atletico. Dass es zu Saisonbeginn hier und da noch ein paar Problemchen vielleicht gibt, leichter Stotterstart, ist ja hier und da natürlich auch nachvollziehbar bei vielen Neuzugängen. Und Atletico ist ja auch hier und da bekannt, auch gerne mal, wenn es drauf ankommt, dann in den Ernstmodus zu gehen, auch eher vielleicht ein Rückrundenteam. Es gab viele Neuzugänge, Sörloth und Julian Alvarez noch nicht immer optimal. Trotzdem haben sie hier und da für wichtige Tore und Punkte gesorgt. Und jetzt steht Atletico einfach bei 7 Siegen wettbewerbsübergreifend in Folge, auch in der Copa del Rey. 5-mal davon auswärts, da auch so ein bisschen diese altbekannte Auswärtsschwäche oder so ein bisschen die Lustlosigkeit auswärts abgestellt, auch wenn natürlich da auch mal irgendwie, ne, mit Glück bei PSG dabei war und das bei Vic war auch irgendwie nicht ganz so souverän in der Copa. Aber hey, die Ergebnisse sind mittlerweile da. Jetzt sind sie öfter mal an Spieltagen kurz mal irgendwie auf Platz 2 vor Real, wenn dann Real wieder nachlegt an einem Sonntag oder so. Also das kann sich jetzt mittlerweile nicht nur die Ergebnisse sehen lassen, sondern eben auch der Fußball, ne, da ist Selbstvertrauen dabei, selbst hier Simeones Sohn funktioniert mehr und mehr, jetzt hat selbst ein Clément Longley sein erstes Tor seit, keine Ahnung, 3 Jahren in La Liga gemacht, wie gesagt, die Neuzugänge funktionieren besser, sind besser eingespielt, jetzt kommt auch bald ein Robin Lenormand nach Kopfverletzung, müsste der auch bald zurückkehren, also das sieht weiter ganz gut aus und Simeone verwendet seinen Kader auch insofern gut. Ihre Statistik kommt jetzt. Simeone hat jetzt in den letzten 58 Ligaspieltagen immer eine unterschiedliche Startformation, also nie die gleiche Startformation, 58 unterschiedliche Startformationen verwendet. Der Vereinsrekord liegt bei 59, den hat er selbst irgendwie vor 10 Jahren aufgestellt. Also auch da, ja, Rotation ist schon nicht ganz unwichtig und er hat ja ein paar Spieler zur Verfügung, von wegen scheint er das aktuell, nachdem er vor ein paar Wochen wieder, ist der Krise und irgendwie, wie lange geht das noch? Scheint das da wieder zu laufen, ist aber natürlich trotzdem auch nur eine Momentaufnahme. Wir wissen, Athletik kann auch weiter ein bisschen ein launisches Tier sein.
Launisches Tier, ja. Okay, sagt man das so.
Ja, wenn das manche sind Pferde, die springen nur so hoch, wie sie müssen, und Athletik ist halt manchmal so der faule Bär auch.
Der launische Atletico-Bär, ja, okay. aktuell ist er in guter Laune, ja. Nach 2 Auswärtssiegen und vor allem Blick auf die Tabelle, nur 2 Punkte hinter dem FC Barcelona, weil der ja weiter streichelt, ne? Gute Laune hat
Strauchelt. Er will den Bär streicheln, auch gut.
Ja, okay.
Ihr kommt
ja
auch bald
gegeneinander. Das war wirklich ein Freudscher, ja. gute Laune hat er übrigens auch Griezmann. Das war, glaube ich, schon eine besondere Story. Der hat nämlich Szenenapplaus bekommen nach seinem wunderschönen Tor, wo er den Ball ja mitnimmt nach Doppelpass, sich um die eigene Achse dreht, dann über den Torwart chippt den Ball. Also ein wunderschönes Tor. Und da gab es von den Valladolid-Fans Szenenapplaus. Da musste man ja fast an Ronaldinho im Bernabeu denken. Ne? Das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Dass da ein gegnerischer Spieler Szenenapplaus bekommt, hat sich, glaube ich, auch auf Social Media danach bedankt, Griezmann, ne, für die tolle Geste, also schon bemerkenswert. Ist natürlich auch immer Galgenhumor, ne, weil er wurde abgeschossen und applaudiert an dem Gegner, verhöhnt damit quasi auch die eigene Mannschaft, also auch ungeil aus, Spielersicht, aber trotzdem finde ich das eine bemerkenswerte, schöne Geste für eine absolute La Liga-Legende in Griezmann, ne, der wirklich auch ein schönes Tor geschossen hat, der ja auch. Ist er nicht kurz davor, auch einen Rekord zu brechen? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Irgendwas hatte ich aufgeschnappt, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Meiste Tore hat er ja schon.
Ja, deswegen. Ja.
Meiste Einsätze?
Boah.
Nee, weiß ich jetzt nicht. Ist ja wurscht. Aber auf jeden Fall eine schöne Geste nach einem schönen Tor, fand ich bemerkenswert.
Ja, ist ja auch wieder Topscorer aktuell der Mannschaft und wie gesagt jetzt auch und Sörloth knipst jetzt häufiger und Julian Alvarez hat weiter wichtige Momente, ne? Nicht mal nur das 1-0 machen, auch da jetzt bei Valladolid irgendwie seine 2-3 Torbeteiligung und egal wer da reinkommt in die Startelf, mal Llorente, mal Correa und so weiter, das flutscht ganz gut. Du hattest kurz die Valladolid-Fans angesprochen, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, also da war auf jeden Fall schon auch Respekt dem Gegner gegenüber, aber auch die eigene Mannschaft, dass da viel Kopfschütteln war. Die Kritik richtet sich da aber nicht nur gegen jetzt die eigene Mannschaft und den Trainer, fast eigentlich noch mehr gegen die Vereinsführung. Hatte ich letztens schon gesagt, dass das war die 0-2-Niederlage bei Getafe. Da gab es schon Banner gegen Ronaldo und jetzt auch im gleichen Stil wie diese Peter oder Lim Go Home. Das ist ja immer so gelbes Plakat mit weißer Schrift, große Lettern drauf. Auch da jetzt Ronaldo Go Home. Und während dieses Getafe-Spiels hat der Präsident von Valladolid R9, bevorzugt Tennis zu spielen, wurde danach bekannt. Und so hatten die Valladolid-Fans jetzt eine kuriose Choreografie, das hat man auch auf X geteilt, dass sie eben hinterm Tor so ein kleines Netz aufgespannt haben, dann mit großen Schlägern irgendwie also Platz gemacht haben, dann haben da die Fans Tennis hin und her gespielt, von wegen, wir spielen jetzt auch lieber Tennis, als hier das Spiel anzugucken. Also da kuriose Choreografie als Kritik eben an Ronaldo, der ja, wo es ja auch eigentlich schon länger heißt, der will Valladolid eigentlich wieder verkaufen, aber es irgendwie immer noch dabei. Also der Verein ist so ein bisschen, was heißt auf der Stelle, ich meine, er ist gerade wieder direkt, hat den direkten Wiederaufstieg geschafft, ist jetzt nicht so verkehrt, aber mit 9 Punkten aus 15 Spieltagen, kann man da nicht so zufrieden sein. Und zumindest jetzt hat Ronaldo mal zu tun im Sinne von, er muss einen neuen Trainer suchen. Der ist Stand jetzt Montag 11.30 Uhr noch nicht bekannt. Das Spiel war ja schon am Samstag und da auch dann nachts noch die Entlassung gewesen. Irgendwie um 1 Uhr kam die Mitteilung. Von dem her mal gucken, was da passiert, aber wir bleiben nochmal bei Atleti, wie gesagt, es flutscht, Atleti marschiert, holt jetzt die Punkte, sieht eigentlich ganz gut aus, nur Alex, bei uns hatte jetzt auch Niklas eine Frage gestellt zu Simeone, nochmal eine Sache, die mir jetzt noch nicht aufgefallen war oder wo ich vielleicht was nicht mitbekommen habe, vielleicht ja du, Niklas hat geschrieben, hey, ich habe noch eine Frage zu Atleti und Simeone, beim Kicker stand, dass er das Interview bei der Frage um seine Zukunft nach dem Spiel, ich glaube, er meint das Alaves-Spiel, abgebrochen hat, das Interview, und den Tränen nahe gewesen sei, wisst ihr da mehr, erstes Indiz, dass es Richtung Trennung geht oder gibt es da andere Gründe? Ich bin da jetzt überfragt gewesen. Ich glaube, das wäre, also klingt so ein bisschen, als es hätte viral gehen können. Das hätte ich, glaube ich, mitbekommen. Vielleicht wurde da einfach was falsch interpretiert, ob der da wirklich ein Interview abgebrochen hat. Aber vielleicht weißt du mehr.
Unter Tränen abgebrochen? Nee, habe ich auch nicht mitbekommen.
Oder den Tränen nahe gewesen, so haben.
Puh, nee, habe ich nicht gesehen, ne? Habe ich weder mitbekommen auf Social Media noch irgendwie aufgeschnappt noch irgendwie gesehen. Kann ich nichts zu sagen, aber ich habe auch keine Rumors wahrgenommen, dass er irgendwie im Sommer geht, vielleicht mit dem Gewinn der Meisterschaft oder der Champions League oder so. Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bin ich auch überfragt.
Ja, also kann immer mal sein, dass er auch irgendwann nach, ich weiß jetzt gar nicht, 12 Jahren, wie gesagt, 701 Spielen auch, das Jubiläum hat man in der letzten Folge, dass er dann irgendwann running out of energy vielleicht ist, wobei, nein, Cholo wird nie die Energie ausgehen, aber wer weiß, was dann Sommer passiert. Ich glaube einfach, dass er, dass niemand ihn anzählen wird. Also selbst jetzt stimmen die Ergebnisse natürlich. Wie gesagt, vor 2, 3, 4 Wochen sah es noch ein bisschen anders aus. Da hat man wieder das Thema so, wow, ist der Zyklus vielleicht irgendwann zu Ende? Der wird zu schnell nicht angezählt, niemals wackeln im Verein. Also da hat er auch zu viel Rückendeckung, ist der ganze Verein. Aber mal schauen, wir werden das beobachten, ob man da hier und da was rauskriegt. Ich vermute nur, dass da vielleicht irgendwas falsch interpretiert wurde und vielleicht hat er doch mal nur irgendwo eine Zwiebel im Auge gehabt und was auch immer da war. Aber gut, für Atletico geht's weiter und natürlich auch weiter wichtige Spiele. Bald kommt Sevilla, dann geht's auch nach Barcelona Ende Dezember, kurz vor Weihnachten. Also da steckt schon auch noch was drin in ihrem Kalender. Jetzt, wie gesagt, nach Cáceres zum Pokalspiel. Das sollte auch souverän werden, denn unter anderem Thema Rotation. Simeone weiß ja ganz gut, Belastungssteuerung, alles da ist ja von Verletzungen, gibt es auch hier und da mal, aber ist ja Atleti eher verschont. Okay, Atleti marschiert und Barca strauchelt weiter. Ist das jetzt immer noch nur eine Formdelle oder schon eine Krise? Frage hier an den Barca-Experten und Barca-Fan. Ne? Es war ja jetzt kein so schlechtes Spiel gegen Las Palmas, aber irgendwie so richtig... Ein Sieg wäre jetzt auch nicht verdient gewesen, aber so ein Punkt zumindest. Also, wie siehst du jetzt Barca?
Atleti marschiert, Barca verliert, ne? Klingt ja eigentlich fast schon nach der Überschrift. Wir haben ja Überschrift, wir haben letzte Woche ja geschrieben, dass, überschriftmäßig, dass hier Barca vielleicht entschlüsselt wurde, so ungefähr in den Raum gestellt. Eigentlich könnte man das auch wieder jetzt verwenden, ne? Denn. Ja, Las Palmas hat das schon nicht schlecht gemacht und Barca hat das dritte Spiel in Folge nicht gewonnen und sogar dann verloren. Übrigens beim großen Jubiläum, beim Geburtstag, deswegen doppelt
bitter. 125.
Ne? Ganz genau, 125 Jahre gefeiert, war ja wirklich ein kleines Fest, das da zelebriert wurde. Sie trugen extra weiße Hosen.
Ach, deswegen?
Ja, weil sie ja damals, vor 125 Jahren, war genau dieses Trikot, also es war ja wirklich nicht gestreift früher, sondern halb mit weißen Hosen. Das war das erste Trikotset und deswegen haben sie das sogar rekreiert und Barca-Legenden fanden sich ein und es gab Grußbotschaften und gab ein großes Gala-Dinner und so. Also es war wirklich ein...
Da hat sich Laporta wieder gefreut.
Da hat er sich gefreut, ja. Es war eine schöne Inszenierung an diesem Wochenende. Also ich glaube, Freitag gab es schon Gala-Dinner oder Donnerstag, bin mir jetzt nicht sicher und dann sollte natürlich dieses Spiel zu komischer Anstoßzeit natürlich für den FC Barcelona. Da Samstagnachmittag um 14 Uhr, am Early Nachmittag, da ist man oft noch ein bisschen verschlafen. Ja. Und im Endeffekt, ich will jetzt nicht sagen, hat man das Spiel verschlafen, aber ich meine, von den letzten 4 Nachmittagsspielen um die Uhrzeit haben sie keins oder nur eins gewonnen. Oder von den letzten 5 jetzt sogar. Also die Uhrzeiten sind halt für Real und Barca ungewöhnlich. Ja. Die sind es eher gewohnt, am Abend zu spielen. Und das hat man irgendwie auch wieder gemerkt. Und ja, Las Palmas hat den Partycrasher gegeben. Ne? Die Jubiläums-Geburtstagsparty wurde gecrashed von Las Palmas. Schon doppelt bitter aus der Sicht.
Ja, es ist schon wirklich kein Zufall. Jetzt speziell das Thema mit den Nachmittagsspielen, dass da irgendwie so die Mannschaft manchmal ein bisschen aus dem Rhythmus sind. Ne? Real und Barca sind es ja gewohnt, eher 21 Uhr zu spielen. Und die Statistik hatte ich auch irgendwo gesehen. Aber jetzt scrolle ich gerade hier nochmal bei Pedrito und in Numeros. Aber der hat es jetzt auch nicht. Ich meine, da hatte ich auch irgendwas gesehen. Von wegen auch Cadiz hat da mal nachmittags Barca geärgert und so weiter. Also ja. Das und Toni Kroos hat da zu der Zeit auch immer sein Mittagsschläfchen noch gemacht.
Eben.
Also wird schon ein kleiner Prozent.
Die großen Vereine sind es ja nicht gewohnt, ihre Nudeln um 8 Uhr in der Früh essen zu müssen. Ne? Schön die Kohlehydrate reinfuttern. Nee, aber Spaß beiswegen, ich will es jetzt nicht, um Gottes Willen, gar nicht auf die Uhrzeit schieben, aber es ist schon eine statistische Auffälligkeit. Und wenn du es nicht gewohnt bist und du musst da dann deinen Rhythmus komplett umstellen, weil du halt einfach so dermaßen häufig abends spielst oder zumindest nicht um 14 Uhr oder 12 Uhr oder so. Das könnte schon so 2-4% ausmachen. Auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr bitter vom Timing her. Dass es wirklich, dass die Geburtstagsfeier so ins Wasser fiel quasi und ruiniert wurde durch ein starkes Las Palmas, das das sehr gut gemacht hat. Also muss man auch wieder den Gegner loben, ne? Das war nicht irgendwie, sondern die haben das schon top gemacht, waren super eingestellt. Deswegen greife ich wieder dieses Entschlüsselt so ein bisschen auf. Situativ hat man schon gesehen, die Gegner haben sich sehr, sehr gut eingestellt auf Hansi Flicks Abwehr, Abseitsfalle. Und wissen mittlerweile, wie man es umspielen kann, wie man Barca beikommen kann. Und Flick war dann ziemlich sauer auch auf der PK, hat gesagt, das zweite Gegentor killt uns ein bisschen. Wir müssen konsequenter sein, wenn wir die Chancen haben. Gut, das ist immer das eine. Also er vermisst die Konsequenz vor dem Tor, aber auch in der Defensive. Denn es hat nichts mit der Viererkette zu tun, sondern mit jedem als Einheit, wie wir es zu Beginn der Saison gemacht haben. Jeder weiß, wie wir verteidigen wollen. Da gibt es keinen Raum für den Gegner, so zu spielen. Also im Sinne von, wenn wir so riskant hoch verteidigen, musst du halt Druck im Mittelfeld auf den Ball machen, ne? Dass der keine Zeit hat, einen tiefen Ball hinter die Kette zu spielen. Wenn der aber das Pressing nicht funktioniert und das Gegenpressing, der Balldruck nicht, dann kann natürlich der Spieler in Ruhe gucken, weiten Ball spielen, hast ein Problem. Also die Konsequenz gegen den Ball, die funktioniert nicht mehr so. Gleichzeitig eben die Gegner, siehe auch Celta Vigo, stellen sich immer wieder, immer besser drauf ein, auf diese Art und Weise, wie Barca verteidigt gegen den Ball und entschlüsseln Flicks Defensive so ein bisschen. Vorne hast du auch nicht mehr dein Fortune. Lewandowski komplett abgemeldet, ne? Der hat gar nicht funktioniert, also war wirklich, glaube ich, die schwächste Leistung von ihm individuell. Dann machst du vorne die Dinger nicht, hinten entschlüsseln dich die Gegner mehr, dann ja, bist du nicht ganz so im Mojo wie noch im, wann war es, Ende Oktober, wo sie alles weggeschossen haben. Und schon Party ruiniert.
Ja, so ein bisschen. Also ihr hört euch gerne auch nochmal die letzte Folge an. Werde ich jetzt nur nochmal kurz wiederholen. Also Bayern, Espanyol und Real, die waren schon nah dran oder kamen teilweise schon gefährlich hinter die Kette, hatten schon irgendwie die richtigen Schlüsse gezogen, hat nicht gereicht zu einem Punkt, ja. Aber dann eben Real Sociedad, Celta, Las Palmas haben natürlich auch hier und da mal das Glück, ne, wie Real Sociedad mit dem einen aberkannten Tor. Aber die kamen auch dahinter und haben dann eben zugeschlagen und dann eben waren sie vorne offensiv. Und wenn dann deine eigene Offensive selbst mal irgendwie menschelt und mal aus drei Chancen nur einen macht. Ne? Rafinha hat ja auch noch die Latte getroffen. Lamine Yamal wurde eingewechselt, auch noch eine gute Chance. Der hat ja auch irgendwie jetzt in diesen 4 oder 5 Ligapatzern nie, nicht in der Startelf gestanden, 4-mal verletzt gefehlt. Dann kommt schon sowas zusammen. Also da, ja, kann man bestimmt ein bisschen was bei Barca kritisieren oder Flicks Kritik zurecht, aber du hattest auch schon gesagt, Lob auch an Las Palmas, speziell hier Diego Martinez, der ist auch so ein kleiner Barca-Schreck schon mit Granada gewesen, hat jetzt auch eben einfach den Tabellenletzten mit 6 Ligaspielen 4 Siege geholt, 2 trotzdem noch verloren, sind sie einfach da mal auf Platz 14 hochgesprungen. Das ist schon auch beachtlich und wie gesagt, da eben auch top eingestellt gewesen. Ich finde es spannend, dass du jetzt erzählt hast, von wegen Flick meinte, das Pressing im Mittelfeld hat ein bisschen gefehlt. Aber auch da sind die Gegner eingestellt. Das hat man beim 0-1 gesehen. Da gab es eben im Aufbau so eine super schnelle Weiterleitung wieder, dass du gar nicht über, also selbst wenn du mit 2 Gegenspielern da den Pre-Assist-Geber, was auch immer, anläufst, ist der Ball schon wieder Weichtagler. Also die Teams wissen, macht's schnell, lasst euch nicht erpressen. Wenn da 2 anlaufen, ist es gut, weil dann ist der Ball schon wieder weg und die 2 fehlen dann woanders, die angelaufen sind. Beim 1-2 gefühlt auch das Thema. Da hat ja dann Fabio Silva das Tor gemacht. Ich gefühlt war, als der lange Ball kam, hat sich Gegenspieler Ford meiner Meinung nach zu sehr auch auf den Gegenspieler konzentriert, gar nicht groß geschaut, wo, wer könnte da den Ball spielen, wo könnte der Ball hingehen, was macht der Ball, sondern nur auf den Gegenspieler meiner Meinung nach geschaut, um vielleicht ihn ins Abseits zu stellen. Also es sind jetzt nur wirklich kleine Feinheiten, jeder darf auch mal einen Fehler machen, auch der Ford. Und da eben war dann eben dann Fabio Silva schon entwischt. Also und das waren auch nicht nur, also Las Palmas hat ja jetzt auch nicht nur diese 2 Chancen im Spiel, gab ja auch schon in der Anfangsphase da irgendwie 2 ganz gute Situationen, wo man gemerkt hat, okay, auch die kommen irgendwie hinter die Linie und jetzt ist dann bestimmt auch ein Hansi Flick gefordert, vielleicht dann dieses hohe, riskante Verteidigen vielleicht auch ein bisschen anzupassen und dann eben doch nicht ganz mit der Riesenüberzahl immer in der gegnerischen Hälfte zu stehen, um irgendwie das Spiel 4-0, 5-0 zu gewinnen, sondern auch ein bisschen auf Absicherung zu achten. Das sagt sich so einfach, ich weiß, aber das ist jetzt kein Zufall mehr, dass es jetzt auch der 6., 7. Gegner irgendwie immer wieder durch schnelles Umschaltspiel, ganz schnelle Weiterleitungen, sich nicht erpressen lassen, da immer wieder hinter die Kette kommt und dann auch es mehr und mehr Gegentore gibt.
Ja, es war natürlich auch kein Chancenfestival, ne? Das klingt so ein bisschen so, wie wenn wir drüber reden, aber ich glaube, Las Palmas hatte trotzdem noch 5 oder 6 Schüsse aufs Tor und 3 oder Torschüsse und drei Schüsse aufs Tor und hat daraus das maximal fast gemacht mit zwei Toren. Also es lief schon sehr, sehr gut aus Las Palmas Sicht. Ne? Das ist nicht immer so der Fall, aber ich fand trotzdem, Las Palmas hat das gut gemacht und Barca wirkte so ein bisschen auch ratlos, auch ideenlos im Ball. Also das hat mich tatsächlich das Spiel so ein bisschen an Xavi erinnert, als der an der Seitenlinie letztes Jahr war, wo Barca vieles fehlte. Also Genauigkeit, Ideen gegen den tiefen Block. Las Palmas hat ja wirklich teilweise auch tief verteidigt, aber teilweise auch gut vorne draufgegangen. Also die Anfangsphase waren sehr ziemlich stürmisch, ne? Offensiv mutig. Dann gibt es natürlich immer Phasen, wo du eher im Low Block verteidigst, aber dann wirkte Barca auf mich irgendwie sehr, sehr unsauber, sehr unklar. Also nicht diese Klarheit aus diesen großen Siegen Ende Oktober, Anfang November, sondern mehr so Xavi-mäßig, ratlos, viele Halbfeldflanken, ne, weil man gar nicht weiß, wohin mit dem Ball. Kein sonderlich gutes Spiel von Barca. Jetzt auch nicht so schlecht, dass du es verlieren musst.
Ja.
So schlecht waren sie nicht, aber das Mojo ist ein bisschen weg, Selbstvertrauen weg. Dani Olmo, glaube ich, angeschlagen, kam ja gar nicht ins Spiel. Wird jetzt wahrscheinlich auch wieder fehlen gegen Mallorca, also auch wieder irgendwas Kleineres, aber trotzdem hat der dir, finde ich, auch gefehlt. Jamal, klar, ne, war noch nicht hundertprozentig fit, kam erst rein, dem fehlt natürlich auch noch was.
Wie geht's Balde nach dem Zusammenprall?
Ja, gute Frage, der musste natürlich gut raus, früh raus, ja. Nicht gut raus. Weiß ich jetzt nicht, aber auch das natürlich dann eine frühe Schwächung in, muss man ja auch ansprechen, weil du Ford genannt hast, ne, die Außenverteidiger-Optionen 1b, 1c sind auch nicht die optimalsten, wenn Balde fehlt mit Martin, wenn Koundé patzt oder mal eine Pause braucht mit Ford. Das sind halt Jugendspieler, die vielleicht noch nicht das Niveau haben. Bei Martin muss man sagen, vielleicht wird er es nie haben. Das ist natürlich auch immer eine Schwächung, wenn du da in der Breite nicht so optimal besetzt bist, aber eben, ja, da natürlich trotzdem so eine riskante Abwehrlinie hast. Ford hat sich, fand ich, wirklich nicht gut angestellt beim 1-2. Also ich fand da auch, dass er ja sehr, sehr zögerlich agiert hat und ich wusste, gehe ich raus, gehe ich drauf, wie laufe ich zum Ball, kürze ich ihn ab oder stelle ich ihn nur? Also einfach, ja, ein Rookie, der halt noch nicht 100% weiß, was er machen soll, und das kann bitter bestraft werden und wurde auch bitter bestraft.
Ja. Also ob da jetzt Barca komplett entschlüsselt ist, sei mal dahingestellt. Es gibt ja trotzdem auch in der Champions League da noch die Erfolge. Ne, okay, Brest und Belgrad kannst du schlagen, aber trotzdem steht man in der Champions League auf Platz 3 gut da. Nur ist es trotzdem so vom Gefühl her, was ich zu Saisonbeginn hier und da mal sagte, von wegen, ja, Barca ist auch ein bisschen vielleicht am Überperformen, viel Energieaufwand auch in den zweiten Halbzeiten, sodass man irgendwann vielleicht bei einem älteren Lewandowski dann auch mal merkt, oh, jetzt hat er schon ein paar viele Spiele, auch viele Minuten gesammelt, ne, ist ja auch irgendwie jetzt nicht so, dass da ständig durchrotiert wird, auch aus Personalgründen, dass du gar nicht so viele Optionen hast oder keinen wirklichen Lewandowski-Ersatz. Also da merkt man dann hier vielleicht da schon die Körner der ersten Saisonspiele, dass da hier und da was fehlt. Und wenn dann auch ein neuer Trainer wie ein Hansi Flick, der ja schon in Spanien trotzdem irgendwo nicht ein No-Name war, aber zumindest sein Fußball irgendwie noch nicht so bekannt und wie lässt er spielen, dass man da vielleicht auch erstmal 4, 5, 6, 7 Spiele gebraucht hat, um zu sehen, ach so, guck mal, so steht der hoch und so kannst du da anlaufen und irgendwie hinter die Kette kommen. Also ist das vielleicht so langsam, wird es einfach wieder menschlich bei Barca, so furios der Fußball auch war. Es gehört immer auch mal Glück dazu, ne? Real Barca hat ja auch Glück in Valencia. Jetzt hat vielleicht ein bisschen Glück gefehlt, sonst wäre da auch ein Punkt absolut drin gewesen, wie auch bei Real Sociedad. Aber es ist, wie gesagt, ein bisschen mit Ansage, dass vielleicht irgendwann wieder der Reality-Check kommt bei Barca,
ja,
dass es jetzt nicht die Mega-Übermannschaft
ist. Ja, der Reality-Check, der kam wirklich tatsächlich sehr, sehr schnell. Wir kritisieren ja hier gefühlt jede Woche Real Madrids engen Kader, vor allem in der Defensive, musst du bei Barca einfach auch ansprechen. Ne? Kubasi, Martinez und Koundé haben jedes Spiel, glaube ich, durchgespielt seit Wochen. Und nur bei
dir. Echt durchgespielt?
Ja, oder immer wieder von Anfang an und klar, ab und zu wirst mal ausgewechselt, aber jede drei Tage von Anfang an spielen ohne Rotation ist schon heftig. Also bei den drei ist das der Fall, bei Rafinha ist es der Fall und bei Lewandowski. Mhm. Jedes Spiel immer von Anfang an. Da kannst du nicht immer auf 100% sein. Das ist körperlich nicht möglich, mental nicht möglich und da fehlen einfach Rotationsoptionen. Ne? Pau Victor, ja, schön und gut, hat, wie war das Doppelpack im USA-Klassiko? Ja, schön, ist halt ein belangloses Testspiel. La Liga ist halt eine andere Geschichte. Und deswegen wird Lewandowski vorne nicht ersetzt, da fehlt der zweite Neuner hinten in der Abwehrkette, klar, hast du Verletzte, ne? Christensen, Araujo, das ist auch Pech, dass dir gleich zwei Innenverteidiger langzeitmäßig fehlen, aber da siehst du dann auch, Kader doch ein bisschen eng auf verschiedenen wichtigen Positionen. alle drei Tage spielen, du wirst irgendwann entschlüsselt, du wirst müde, du hast halt mal ein bisschen Pech, du hast auch einen guten Gegner. Ja, Reality-Check, definitiv, ja.
Ja, gab es auch bei Real Madrid, kommen wir gleich dazu, zumindest in der Champions League, aber jetzt nochmal kurz so das Restprogramm des Jahres bei Barca. Die müssen jetzt nämlich zum Tabellensechsten, hat man vorhin schon angedeutet, nach Mallorca, kann auch unangenehm schwierig sein, dann zu Betis, die sind dafür wieder ein bisschen am Straucheln abgerutscht auf Platz 10, dann geht's nach Dortmund, du wirst ja vor Ort sein, dann kommt Leganés und dann noch eben am 21. Dezember Atletico, also da sind jetzt auch nochmal ein paar knackige Sachen dabei, jetzt mal Leganés und vielleicht auch Betis abgesehen, da gewinnt der auch gerne mal 5-2, aber Mallorca, Dortmund, Atletico, vor allem in Dortmund, ist jetzt nicht unbedingt, wo man da 9 Punkte safe einplant. Wenn du jetzt eh schon so eine kleine Formdelle hast, die Offensive nicht mehr alles macht und eben auch eben ja mehr Gegner zeigen, guck mal, so kannst du Barca schlagen. Also bin ich jetzt sehr gespannt, allein schon auf Mallorca am Dienstag.
Ja, absolut. Das ist ein wirklich knackiges Restprogramm, knackiges, schwere Spiele, knackige Spiele, also Mallorca, ich gucke gerade, Heimtabelle, zwei Heimsiege, zwei Heimniederlagen haben sie erst kassiert und erst 5 Gegentore zu Hause haben jetzt Valencia wieder 2-1 geschlagen, ne? Also Mallorca ist richtig, richtig unbequem da, also wenn du gewinnst, gewinnst du irgendwie 1-0, 2-1, arbeitssiegmäßig, höchste der Gefühle, prognostiziere ich, ja. Dortmund hat gegen die Bayern gezeigt, hätten ja beinahe die Bayern geschlagen, ne? Fehlten was, 5-6 Minuten zur ersten Bayern-Niederlage in der Bundesliga-Saison. Also Dortmund kommt jetzt auch besser in Tritt, ist zu Hause ja sowieso die beste Heimmannschaft der Bundesliga. Ja. Also auch das ist richtig, richtig schwer, wenn da Flutlicht, Champions League-Hymne, dann wächst Dortmund immer über sich hinaus in den letzten Jahren.
Punktgleich,
beide das ist ein richtig knackiges Spiel und Betis gewinnt Barca zwar oft, aber ist oft auch ein Schlagabtausch. Ne? Da musst du halt gucken, mal das erste Tor zu schießen. Also das ist schon ein schweres Restprogramm jetzt, muss man schon sagen. Also, und dann Atletico, die in der Topform jetzt aktuell sind. Ne? Also gut, bis das Spiel ist, vergehen noch, keine Ahnung, 18 Tage. Kann sich natürlich noch schnell ändern, aber das aktuelle Atletico, da hast du auch ein bisschen Schiss vor. Von daher, ich will nicht sagen, mir wird Angst und Bange, aber Bedenken habe ich schon.
Ja, und vor allem jetzt bei Mallorca wird dann, glaube ich, auch Murici zurück sein. Der hat jetzt gegen Valencia natürlich war gesperrt nach der Stinkefingersache. Auch da gerne nochmal Folge 248 anhören. Wir sind immer noch ein bisschen verwirrt von dem Ding, aber gut. Das war so der Reality-Check bei Barca. Bei Real gab es den Reality-Check jetzt unter der Woche, wo man mal sagen muss, ja, das war jetzt auch von Real kein optimales Spiel und auch wieder Mbappé hat ein paar Fehlerchen gemacht und den Elfmeter nicht gemacht. Aber mein Take ist, selbst wenn Mbappé da das 1-1 per Elfmeter erzielt, dann verliert Real Madrid gegen die aktuell oder jetzt erst recht nach dem Wochenende, was man so gesehen hat, beste Mannschaft der Welt, Liverpool, die haben da schon gegen Real ein super komplettes Spiel gemacht, waren perfekt eingestellt, um auch Bellingham so ein bisschen psychisch zu reizen, gegen Güler sehr, sehr physisch, Mbappé auch oft genervt, also das war schon mal hart, da was mitzunehmen. Die haben ja jetzt auch noch, wer es mitbekommen hat, Man City am Wochenende 2-0 geschlagen, das auch hochverdient, hätte auch gut 4-0, 5-0 werden können. Egal, soll nicht um Liverpool gehen, auch nicht groß um das Champions-League-Duell. Das war eben Reals Reality-Check von wegen, okay, zu dieser ganz großen Spitze reicht es noch nicht, deswegen ist Real in der Champions-League-Tabelle auch nur auf Platz 24. Ein bisschen Spannung gehört doch dazu, oder? Und dafür jetzt am Wochenende dann eben da wieder direkt zurück in der Spur. In La Liga ist da jetzt Real voll im Soll, hat jetzt die letzten 3 Partien 9-0 Tore erzielt. Auch immer eben diese Barca-Patzer, die zuvor waren, am Tag davor, eben ausgenutzt mit dann noch ein bisschen extra Motivation. Jetzt war das Spiel gegen Getafe natürlich, da hatte dann auch Getafe noch 2 Aluminiumtreffer. Jo, aber dafür hat Mbappé allein noch 2 bis 3 andere Hochkaräte vergeben, Brahim noch einer. Also wenn da, ich hätte auch lieber ein 6-2 von dem Spiel genommen als das 2-0, allein schon, damit Mbappé noch ein bisschen mehr Selbstverständnis zurück hat. Das war jetzt schon gegen Getafe ein bisschen mehr der alte Mbappé, der brennt, der im Spiel drin ist, der gute Läufe macht, als jetzt noch gegen Liverpool, wo er wirklich mal wieder ein Schatten seiner selbst war. Real am Ende ein bisschen zu passiv, zu wackelig und trotzdem war das meiner Meinung nach eigentlich ein gutes Spiel, auch von dem Mbappé. Und ja, wie gesagt, Real in der Liga im Soll, 1 Punkt hinter Barca und da gibt es ja noch ein Nachholspiel, was wohl wahrscheinlich am 2. Januar nachgeholt wird.
Ja, gut zusammengefasst, die zwei Gesichter vom Mbappé jetzt binnen weniger Tage hast du gesehen, also gegen Liverpool fand ich ihn auch in Schatten seiner selbst wirklich, boah, besorgniserregend schwach. Also nicht nur Elfmeter verschießen ist das eine, jeder verschießt mal einen Elfmeter, um Gottes Willen. Das hat es nur leider ganz gut zusammengefasst, weil es ins Bild passt, aber mir ging es ja generell um den Auftritt, ne? Wie er da Bälle verloren hat, wie er oft nicht so wach war und ja, wie er abgegrätscht wurde, kannst du natürlich auch nichts dafür in der einen Szene, aber auch das ist, steht halt sinnbildlich. Also es war wirklich eine schwache Leistung von ihm. Umso mehr sah ein bisschen wieder normale alte Mbappé gegen Retafe aus, auch wenn er natürlich zwei Tore mehr machen muss. Aber allein das erste Tor ist ein schönes, typisches Mbappé-Tor, das er da geschossen hat.
Den schwierigen macht er, die einfache.
Ja, und auch die anderen beiden Läufe, ne, vors Tor und wie er in Szene gesetzt wird, da sieht man, ja, so ganz hat er es doch nicht verlernt. Ein bisschen verstaubt ist er, aber er kann sich ja schnell entstauben. Aber aus eigener Sicht, ja, ärgert dich es, glaube ich, sehr, dass du da nicht, dass du nur dein eines Tor machst und die anderen beiden nicht auch verwertet hast. Das tut jedem Stürmer gut, da auch schön mal eiskalt zu sein und ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Aber ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte, ne? Zwischen den beiden Auftritten, dass man sagt, es dauert noch ein bisschen, bis er zur Normalform, zur Topform kommt. Aber es war ein Schritt in die richtige Richtung jetzt.
Ja, immerhin fand ich sehr positiv, wie so die Stimmung im Bernabeu war. Wir hatten auch diesmal unseren Dimitri vor Ort, unseren neuen, der hat auch ein bisschen aufgefangen, so, weil ich war mir nicht ganz sicher, ob bei der Spielerdurchsage vor dem Anschluss, ob es da nicht ein paar Pfiffe gibt, der hat er aufgenommen, aber nee, alles gut, positiv, auch als er die Chancen vergeben hat, noch Mbappé-Rufe, also die Fans wissen schon, das ist viel psychologisch und da jetzt kurze Werbung. Ich fand es sehr interessant, Alex, auch beim Rasenfunk, wo du ja jetzt am Donnerstag warst, ihr hattet ja auch noch so eine kurze, leicht abgebrochene Mbappé-Diskussion, wo auch nochmal Alexis Menüsch erklärt hat, was für einen Druck der in Paris hatte, dass er auch wirklich ein bisschen gebrochen wird von diesem ganzen fast schon Erpressung von Katar, Kelaifi-Seite, Macron teilweise, dass er auch da einfach irgendwie diese zwei Jahre, die nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sind, also wäre er, sagt sie so einfach, im Sommer 22 zu Real gekommen, dann wäre das vielleicht ganz anders gelaufen und er jetzt anders drauf, aber die letzten zwei Jahre haben ihn mit nochmal Neymar auch und alles und wie gesagt Kelaifi vielleicht auch nicht ganz so gut getan, dass er da jetzt einfach noch ein bisschen, was er sich im Kopf mit sich noch rumschleppt, entschuldigt jetzt nicht, dass er im Klassiko, ne, achtmal im Abseits stand und so weiter, aber da kurzer Hinweis auf die Rasenfunk-Folge, wo eben die Mbappé-Diskussion ganz interessant war, wo es aber auch noch ganz interessant war, dann, wer war der Italien-Experte? Christian, glaube ich, der hat über Atalanta ausführlich geredet und da auch nochmal erzählt von wegen, Atalanta ist nicht nur Energie, Pressing, intensiv, eklig sein, sondern die können schon auch ganz gut kicken und stehen nicht ganz umsonst sowohl in der Liga als auch in der Champions-League-Tabelle Platz 5 oben mit dabei, ist ja Real Madrids nächster Gegner in der Königsklasse und da eben Reals nächstes Programm, jetzt nach Bilbao, ja, schwierig, vielleicht Tchouaméni zurück immerhin, Bellingham leichte Nackenprobleme wieder, dann nach Girona, ja, sollte eigentlich auch machbar sein, ne, die sind ja auch sehr launisch, dann nach Bergamo, also jetzt kommen ein paar Auswärtsspiele nach zu Rayo Vallecano, ehe dann am 18. Dezember noch dieses weltberühmte, jeder kennt es, Finale des FIFA Intercontinental Cups ansteht und zum Jahresabschluss 22. Dezember kommt dann noch Sevilla ins Bernabéu, also da sind auch noch ein paar nette Spiele dabei. Bilbao, Girona, Bergamo, boah, muss man erstmal gewinnen, aber wie gesagt, ich glaube, Real ist da irgendwie schon in der Liga in der Spur und jetzt eben war Liverpool einfach zu gut, Atalanta kann auch sehr gut sein, aber da ist dann vielleicht auch dann spätestens dann bei Real der Druck da von wegen, okay, jetzt müssen wir wirklich mal wieder gewinnen in der Champions League, wie gesagt, Platz 24, sieht nicht schön aus, aber dann gehst du halt, dann freut sich halt Florentino Perez noch über ein Heimspiel bei den Playoffs, für noch ein paar mehr Einnahmen.
Gegen Atalanta spielt Barca übrigens auch noch.
Habt ihr auch noch?
Ja, ist auch sehr unbequem. In Bergamo dann.
Siehst du?
Ja. Barca spielt zu Hause, sorry, ihr spielt in Bergamo, okay. Ne? Ja. Ja. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Die sind auswärts zu Hause, die sind wirklich super stark unterwegs. Also, das ist wirklich ein Team, das man keinesfalls unterschätzen darf. Muss real aufpassen, das machen sie sehr gerne. Ne? Wenn der Name nicht so groß ist, wenn der Gegner nicht so internationale Ausstrahlung hat, dass man sich denkt, naja, wird schon, komm, hier. Das können sie nie erlauben, auf Platz 24 stehend. Man bangt. Im
Supercup-Finale, UEFA-Supercup-Finale hat es noch gereicht, 2-0-Sieg, aber stimmt. Da war es halt auch Finalmodus.
Stimmt. Auch Atalanta. Stimmt. Ja, den Finalmodus brauchen sie auf jeden Fall mit Blick auf die Champions-League-Tabelle. Also du redest das hier so ein bisschen schön und wischt das so ab, so, ja. Aber es ist schon knifflig. Also du willst schon bewusst nicht über die Champions-League reden, ich weiß schon warum. weil das nicht ganz so schön ist, aber ja, La Liga sieht natürlich jetzt besser aus. Also im Mestalla-Nachholspiel, wenn du da einen Punkt holst oder es gewinnst, dann bist du ja sogar Tabellenführer. Ne? Also auch ein bisschen blöd, dass das wieder erst so spät ist, das Spiel. Ne? Jetzt haben wir die ganze Zeit diese ungerade Tabelle.
auf so einer entscheidenden Position schon echt bitter. Übrigens auch für Villarreal, die haben auch ein Nachholspiel, sind Fünfter, aber punktgleich mit dem Vierten Athletic Club, also auch ärgerlich für die, dass das wäre schon ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, wann die ihr Nachholspiel haben werden, aber wie gesagt, Real in Valencia wahrscheinlich am 2. Januar, ist immer noch nicht offiziell, weil La Liga natürlich, aber mal gucken. Ja, nur kurz nochmal Champions League, Platz 24 ist natürlich blamabel und auch Screenshot würde ich überhaupt mal Real Madrid auf Platz 24, was auch immer, zu haben. Da, wenn es dabei bleibt, dann würde es, also wie war das? Es gibt ja dann eben diese Zwischenrunde Playoffs für die Teams der Plätze 9 bis 24. Wir hatten da letztens jetzt auch nochmal einen Artikel zu, wo ich auch nochmal gelernt habe, dass dann eben verschiedene, es kommt zu einer Auslosung der Playoff-Partien, aber von gewissen Paarungen, Duellen. Sprich, die Teams der Plätze 9 und 10 werden zugelost den Teams der Plätze 23 und 24. Sprich, die Besseren gegen die Schwächeren. Also wären jetzt Dinamo Zagreb und Real gemeinsam gegen Aston Villa und oder Sporting aus Lissabon. Also das wären dann Paarungen. Aber es wird sich ja trotzdem noch die Tabelle. Ich meine, wir haben immer noch 3 Spieltage in der Champions League. City wird nur ein bisschen klettern, Atleti wird nur ein bisschen klettern. Die Bayern werden es bestimmt auch noch in die direkte Qualifikation schaffen und vielleicht, keine Ahnung, wer wird da noch von oben durchgereicht? Monaco, die sind eigentlich auch ganz gut drauf. Also es steckt einiges drin und wenn es dann eben, wie gesagt, doch Playoffs gibt, dann freut sich Florentino über noch ein Heimspiel und Real kann dann nochmal K.O.-Spielmodus dann schon sagen und dann, ja, musst du halt nochmal Aston Villa schlagen. Okay, ist jetzt auch nicht unbedingt einfach. Aber könnte auch zu Duellen mit Bayern kommen oder mit jedem anderen. Auch gegen Atletico sollten die dann auf 9 und 10 landen und Real immer noch auf 23, 24 sein. So. Übrigens gab es jetzt beim Mini-Derby gegen Atletico kam es zu einem Saisonrekord. Jetzt wirst du hellhörig.
Gegen Getafe meinst du?
Ja, das kleine Derby gegen Getafe. Das Spiel war mit 26 Fouls das foulreichste der Saison. Danke, Neom. Getafe hatte da, war das Team mit den meisten Fouls, 26, Real hat ja auch 7. Der bisherige Rekord war, da war ich selbst im Stadion, Getafe gegen Girona mit 25 Fouls, interessant mal wieder. Und der Rekord wurde dann am Abend aber noch übertroffen, da kommen wir jetzt noch kurz zu einem anderen Spiel, Real Sociedad gegen Betis. Das war ein Spiel, wo Real Sociedad 28 Fouls hingelegt hat, also das war mal ein Spiel, die haben einen Elfmeter bekommen, ja, kann man geben, da war der Fuß, meine ich, bei Oyarzabal irgendwo vom Gegenspieler drauf auf Oyarzabal, später dann auch noch, wie war das, auch noch ein Eigentor bekommen, oder vorher von Diego Llorente, da eben Real Sociedad dann 2-0 gewonnen gegen Betis, die sind wie gesagt ein bisschen am Straucheln, aber das ist jetzt nicht unbedingt, dass Real Sociedad sagen kann, ja, das haben wir waren ja die deutlich bessere Mannschaft, aber egal, 2-0 gewonnen, Betis in der Tabelle überholt, Platz 9 für La Real, Betis eben nur noch 10. Wie gesagt, bisschen auch das Mojo verloren vielleicht.
Ja, definitiv. 3 Niederlagen in Folge, 4 nicht gewonnen, ne, Betis. Mhm. Die sind nicht so gut in Form. Auch nur ein Spiel der letzten 6 gewonnen und das waren 2-1 gegen Celje in der Conference League. Also in der Conference League läuft es ja nicht ganz so gut, ne? Mhm. Da haben sie zum Beispiel bei Mala Boleslav jetzt 1-2 verloren letzte Woche. Gegen Kopenhagen zu Hause 1-1 gespielt. Bei Legia Warschau 0-1 verloren. Ah, also die
ist okay, aber
ja, naja, ist eben nicht okay. Also die Conference League schadet Betis sehr. Da ist oft der zweite Anzug nur und man weiß es ja, Betis hatte ja, ich glaube sogar noch krasser als Barca, enorme Probleme mit FFP, ne, mit dem Financial Fair Play, um da Spieler registrieren zu können. Nabil Fekir in die Wüste geschickt, weil ne, man braucht irgendwie Geld, also so Gündogan-Style. Ja, man hätte ihn schon gern behalten, aber wir brauchen, wir müssen irgendwie dein Salär sparen, also musste jetzt doch weg. Nur das ist halt einfach immer unterm Radar gegangen und dann jetzt enger Kader, viele Rotation, viele Spiele und wenig Lust wahrscheinlich auch auf diese Conference League, ne? Weil Stichwort Real Sociedad, am 37. Spieltag letzte Saison gab es das Endspiel gegen Real Sociedad, das hat Betis 0-2 verloren, deswegen ist Real Sociedad in die Europa League eingezogen und Betis in die Conference League und das hauntet sie bis jetzt, dass sie Conference League spielen müssen, wo es gar nicht läuft und wie gesagt, dann Doppelbelastung.
Das ist damals schon mit 2-0-Sieg Real Sociedad.
Genau, da haben
sie. Das wusstest du.
Ja.
Und trotzdem hast du, das war das einzige Spiel, glaube ich, an diesem Spieltag, wo wir unterschiedlich getippt hatten. Ich hatte auf La Real-Sieg getippt, du hattest auf Unentschieden.
Ja, ich dachte, das geht halt unentschieden aus.
Ja.
Total. Real Sociedad ist jetzt nicht so gut zu Hause. Ne? Wie war das? Zwei Saisonsiege erst. Und dann dachte ich mir, komm, schiedlich, friedlich, die sind ja 9. gegen 10. war das ja. Also beide schlingern ja durch die Saison, dachte ich mir, wenn das nicht 0-0 oder 1-1 ausgeht, das klingt schon stark danach. Aber ich, wie gesagt, ich will mich eher auf Betis, wollte mich eher auf Betis konzentrieren, weil das ein bisschen unterm Radar geht. Die schlingern wirklich durch die Saison. Das funktioniert gar nicht gut bei denen. 5 Siege, 5 Niederlagen, 5 Unentschieden. Ne? 20 Pünktchen, 16 Tore in 15 Spielen. Also auch offensiv funktioniert es nicht so. Das ist schon dünn bisher. Jetzt ist es natürlich so, dass so viele Mannschaften in La Liga Probleme haben, dass das nicht so ins Gewicht fällt, wenn du einfach die nächsten 2, 3 Spiele gewinnst, zack, bist du wieder Fünfter. Ne? Fünfter Platz ist ja auch nur in An- und Abführung 6 Punkte weg, oder der 6. Platz 4 Punkte, also es sind ja buchstäblich 1,5 Spiele. Aber Betis ist nicht gut drauf und das hat man jetzt auch wieder gesehen. Also ich finde vor allem diese Doppelbelastung mit der Conference League, auf die sie offenbar sehr wenig Lust haben, fügt ihnen auch Schmerzen zu, sagen wir es mal so.
Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Faktor und auch nicht das erste Mal, dass sie sich irgendwie europäisch blamieren gegen irgendwie kleinere Teams, aber ja, du hast angesprochen, da gab es auch ein paar Abgänge, auch ein Ayose Pérez musste verkauft werden, der ja bei Villarreal durchaus hier und da knipst und dann ist jetzt halt, ja, ich glaube, Chimi Avila erst 2 Türchen, Vitor Roque von Barca ausgeliehen, auch erst 3 Tore, da fehlt halt auch ein bisschen was an Durchschlagskraft und trotzdem hatten sie eigentlich einen ganz guten Saisonstart und jetzt, ja, pendeln sie sich vielleicht. Ich meine, sie sind ja trotzdem jetzt keine Top 4, Top 5 Mannschaft, sondern eher zwischen 7 und 10. Das ist ja irgendwo noch dem Kader entsprechend, was auch immer. Naja, was hat man noch am Spieltag? Wir können bestimmt auch mal den Athletic Club erwähnen, denn die sind zurück auf Platz 4, wenn auch punktgleich mit Villarreal, die ein Spiel weniger haben. Hatten jetzt am Sonntagabend noch bei Rayo Vallecano 0-1 zurückgelegen, aber irgendwie nie die Ruhe verloren und sind auch personell jetzt wieder besser aufgestellt, ne? Die Williams-Brüder beide zurück und so weiter und dann am Ende noch 2-1 gewonnen, dank Ojan Sunset, der dann noch einen Doppelpack in der zweiten Halbzeit geschnürt hat. Das war auch verdient. Rayo hat ja auch einige Probleme und irgendwie andere Nebenkriegsschauplätze mit James Rodriguez, der mal wieder nicht ganz so glücklich ist. Komisch, dass das bei ihm immer irgendwie passiert. Egal. Also, Athletic sorgt weiter, holt die Ergebnisse, ne? Valverde weiter, gute Entwicklung unter dem Trainer. Ja, das war ja schon letzte Saison der Fall und ja, jetzt sind sie da zurück auf Platz 4. Können jetzt Real Madrid empfangen am Mittwochabend. Da steckt schon auch einiges drin und von dem her mal gucken, was man da noch erwarten kann von Athletic.
James wurde übrigens nicht mal eingewechselt. Bei einem Spiel, das durchaus, ne, hätte man ein paar Einsatzminuten sammeln können. Und für Kolumbien war er von der Woche ja beim Einsatz. Also ich weiß nicht, was da wieder...
Da glänzt er bestimmt auch immer, weil da wird er gepäppelt und alle sagen ihm, dass er der geilste Typ der Welt ist.
Da hat er richtig Bock für die Nationalmannschaft, seit vielen Jahren ja sogar. Ne? Bei der Copa Amerika war er ja der beste Spieler des Turniers. Hat er auch wieder richtig geglänzt, aber nicht mal bei Rayo kommt er jetzt zum Einsatz. Also ganz komisch. Ne? Mitten in der Saison zu Rayo oder Anfang der Saison. Aber die Saison ging ja schon los. Und dann nicht mal eingewechselt werden. Also ganz, ganz komische Personalie auch wieder. Von vorne bis hinten seltsam.
Ja, ich habe da auch öfter mal gehört, wie der in Madrid beschrieben wird von auch Personen, die sich ein bisschen um ihn gekümmert haben, dass der ja nicht unbedingt einer ist, der die Ärmel dann hochkrempelt, sondern ja, eher ein bisschen extra Behandlung braucht und deswegen ist es kein Zufall, dass er jetzt schon irgendwie gefühlt 11 Profi-Clubs hatte und immer irgendwie nach einem vielleicht auch ganz guten Saisonstart, auch mal bei Everton noch, dann irgendwann sagt, oh nee, hier ist doch nicht so schön und ich brauche wieder meine Sonne und ich will, dass die Leute mir sagen, ich bin der Beste. Naja, mal gucken. Ich glaube, das wird nichts mehr bei Rayo. Rayo jetzt eben auf Platz 13 durchgereicht. Nach unten ist ja jetzt auch nicht katastrophal, alles okay. Müssen wir noch irgendwas vom Spieltag erwähnen? Valencia, wie gesagt, verloren bei Mallorca. Da hatte ich ja gesagt, letztens nach dem Sieg gegen Betis, ne, von wegen, ja, das war bestimmt viel Mentalität im Sinne von Baraja mit der Rede, hey, ihr kämpft für euch und für die, die gefallen sind und das hat funktioniert, war ein gutes Spiel. Aber ich glaube noch nicht, trotz des überschaubaren Restprogramms im Jahr, dass Valencia die Form da halten kann, weil die Probleme im Kader sind, glaube ich, zu groß. Okay, jetzt Mallorca gewinnen, ist keine Schande, ne? Schon mal Spoiler-Alarm für Barca. War ja auch dann später Siegtreffer von Abdon Prats, aber da auch Reality-Check für Valencia. War nicht unbedingt das Betis-Spiel, sondern vielleicht jetzt das Mallorca-Spiel, dass da andere Teams ja deutlich griffiger sind, abgezockter, ekliger sein können und da fehlt vielleicht Valencia was. Naja.
Ja, nächste Woche zu Hause gegen Rayo für Valencia, das musst du schon gewinnen. Ne? Blick auf das die Tabelle, du hast 6 Punkte Rückstand auf Rayo. Wenn du das gewinnst, sind es nur 3, kannst die unten mit reinziehen und sie sind ja trotzdem jetzt vorletzte Valencia. Ne? Also auch im Rasenfunk haben wir dieses besondere Spiel zu Hause gegen Betis ja ausführlich thematisiert. Das war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Aber ja, die Besonderheit wirst du nicht mehr in jedem Spiel rekreieren können. Zumindest auf Mallorca konnten sie es definitiv nicht und auch den Spirit nicht wieder erwecken, den sie ja wirklich gegen Betis hatten. Das war ja absolut bewegend, aber ja, wirst du nicht jedes Wochenende schaffen. Also ein bisschen mehr sportliche, fußballerische Qualität brauchst du schon, aber gegen Rayo, oh, da musst du schon gewinnen. Jetzt müssen sie aber auch im Pokal ran, also Doppelbelastung haben sie auch jetzt. Danach geht es zu Valladolid, das ist dann auch Abstiegskampf. Danach geht es zu Espanyol, auch das ist Abstiegskampf. Ne? Danach übrigens Alaves, also es sind jetzt in La Liga viermal in Folge hast du Abstiegskampf für Valencia. Vier wirklich entscheidende Spiele. Da darfst du dir auch zutrauen, da einige Punkte zu holen, aber die musst du halt auch holen. Also das sind jetzt wirklich Wochen der Wahrheit für Valencia im Abstiegskampf.
Ja, mal schauen, wie das da weitergeht. Okay, und dann, wenn wir jetzt so das Sportliche soweit haben, dann hätte ich noch ein kleines Thema, das mir jetzt seit ein paar Tagen unter den Fingernägeln brennt. Ist auch ein bisschen passend dazu, dass da jetzt auch in der Bundesliga die TV-Rechte neu ausgeschrieben wurden. Und super, wahrscheinlich kriegt jetzt wirklich DAZN die Samstagskonferenz und dann können wir das Abo noch mal ein bisschen, den Preis noch ein bisschen hochschreiben. Das ist ja, der letzte ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her. Egal, darum soll es nicht gehen, aber so ein bisschen um das Thema TV-Übertragung und das Thema eben Javier Tebas und die, ja, Online-Piraterie, die böse, also illegale Streams, illegale, wie sich die Fans die Spiele anschauen. Hast du Lust, Alex, auf so ein Thema, wo du mal wieder sagen wirst, oh, unschön, La Liga, lass uns lieber über Getafe reden?
Ja, nee, habe ich nicht, weil ich ein Zitat von ihm gelesen habe auf so einer Zitatgrafik, wo, ey, da kriege ich Ausschlag von, da kriege ich Zahnschmerzen, da drehen sich mir die Fingernägel um. Was er da gesagt hat. Und deswegen, nee, habe ich, also du kannst es gleich wiedergeben. Ich überlasse dir gerne den Ball, weil ich will da gar nicht drüber reden, weil es mich anekelt, was dieser Typ da von sich gibt. Ist so dermaßen falsch und schief und schlimm, dass ich wirklich die Lust verliere, darüber zu reden. Aber bitte, ich überlasse dir das Thema gerne erstmal.
Ja, bei dir rollen sich die Nägel, bei mir brennt es drunter. Also ja, Javier Tebas, ihr wisst es, das ist der Chef vom Ligaverband. Der lässt ja eh kaum einen Vortrag aus. Gefühlt reist er eh mehr rum zu irgendwelchen Summits und Vorträgen und irgendwelchen Gipfeln, als, naja, wirklich zu arbeiten. Irgendwie im Büro, der ist, wie gesagt, viel unterwegs und hält viele Interviews, lässt eben kaum einen Rednerpult oder Interview raus, um irgendwie auf illegale Streams hinzuweisen. Und ja, für die Wirtschaft, für die Fußballwirtschaft und die Clubs und die Arbeitsplätze ist das durchaus ein Problem, dass viele Fans eben illegale Streams anschauen. Aber Spanien, und das ist ein Ding, was er dann eben gerne so ein bisschen außer Acht lässt, ist die teuerste Liga in Europa. Ne? Nirgendwo zahlen die Fans mehr, um alle La Liga-Spiele zu schauen. Das ist ja auch ein Fakt, der gar nicht so bekannt ist, glaube ich. Ne? Aber ihr hört jetzt mal wieder, wir hatten das auch schon mal, denn das hatte Relevo mal entdeckt, dass in Spanien ist natürlich, die TV-Rechte sind auch ein bisschen aufgestückelt. Du brauchst zwei Abos, Movistar und Orange, glaube ich, und zahlst dann monatlich, um alle Ligaspiele, wie gesagt, zu sehen, 109 Euro. Ne? In Deutschland ist es auch ein bisschen gestückelt, aber in Deutschland zahlst du dann, glaube ich, 50 Euro rum und in England sind es 85 Euro. Ist auch viel Geld, schon klar, aber Spanien hat einfach die teuerste Liga der Welt und der regt sich auf, dass Fans immer noch irgendwie illegale Streams schauen. Und das waren jetzt noch Preise ohne Champions-League-Spiele. Da kommt in Spanien noch viel mehr dazu, wohingegen in Deutschland ist jetzt, glaube ich, nur das Dienstag Spiel, das eine bei Amazon, ist jetzt auch nicht so exorbitant, dann viel teurer als jetzt in Spanien. Also das ist schon mal Wahnsinn, wie sich da eben Tebas immer wieder aufführt, von wegen, er ist hier der Retter des Fußballs und alle anderen streamen böse und das geht nicht. Also ja, das Preisliche ist das eine, das ist auch ein Problem, illegale Streams, ja, sollte man nicht machen, auch wenn ich glaube, dass es aber ja in La Liga größere, dringendere Probleme gibt, die dann auch ein Tebas eben gerne mal ausblendet, um nur ein paar Mal aufzulisten, also das Thema mit Investorendeal in der Liga, ne, Verkauf zukünftiger Einnahmen an diesen CVC-Fonds ist für mich ein Problem, egal. Die sportlich überschaubare Entwicklung mancher Teams und finanziellen Probleme ist ein Thema. Der Fokus, dass La Liga mehr lieber Multimedia und noch mehr Kameras und noch mehr Streamer und Kommentatoren und Vermarktung und PR macht, als irgendwie ja, auf Technologie zu setzen und eben Goal-Line-Technology und anderes verweigert, ist ein Problem. Dazu der immer noch unaufgeklärte Negreda-Skandal. Es gibt Chaos beim Verband RFEF, der ja die WM 2030 austragen will, Rassismusprobleme und, also die Liste ist ziemlich lang, aber wie gesagt, Tebas Lieblingsthema ist da weiter das Thema mit der bösen Online-Piraterie, wollte ich hier auf jeden Fall mal erwähnt haben und da hat er jetzt auch selbst, glaube ich, mal darauf hingewiesen, dass während des Champions-League-Spiels von Real in Liverpool, da hatte Vinicius, war ja verletzt, einen Screenshot auf Instagram geteilt, wo man oben sieht, ach, der guckt bei dem brasilianischen Sender TNT Sports, was er dann wahrscheinlich über IPTV schaut, also da hat er dann auch so ein bisschen gemeckert, so, ah, da sieht man, da ist es, das ist aber auch was völlig Normales. Fermin Lopez hatte, habe ich auch einen Screenshot gesehen, am ersten Spieltag gegen Valencia hatte der auch so einen Screenshot geteilt, wo man oben so das Logo von FootDHNXX und SVTV sieht, also ja, auch der hat vielleicht irgendwo noch eine andere Quelle, um La Liga zu schauen, selbst bei den Profis. Und ja, so hat jetzt nach Javier Tebas eben auch La Liga nochmal so eine kleine Mitteilung veröffentlicht, einen Tweet veröffentlicht, von wegen, in Spanien werden Live-Sport-Inhalte zu 25% mehr raubkopiert als im europäischen Durchschnitt. Und ja, das klingt uncool, aber da fehlt dann eben der Kontext dazu. Und hier nochmal, Spanien ist die teuerste Liga für Fans, die alle Spiele sehen wollen. Und laut La Liga verursacht das dann Verluste von 600 bis 700 Millionen Euro. Oh ja. Ja, aber man schaut da eben sehr wenig auf sich und auf das eigene Preismodell und wie man da selbst Fans ausbluten lässt und eben auch Vereine vor finanzielle Schwierigkeiten stellt. Aber das will Javier Tebas, glaube ich, nicht immer so hören. So.
Man schaut auch wenig auf das Durchschnittseinkommen im Land, ne? Gehört ja auch dazu. Du hast jetzt aber das Zitat, das ich gesehen habe, gar nicht vorgelesen, deswegen muss doch ich es machen. Ich habe es hier auf Englisch vorlegen. Ich lese es jetzt auf Englisch vor und die Übersetzung, nochmal, es rollt mir die Fingernägel um. Einfach, dass der das so ausspricht, das ist Trumpismus pur. Achtung. If you go to Google and type in I want to buy cocaine or child sex, nothing appears. But if you type in free football, it appears. One is considered a serious crime, but the other is not and it's the same thing. Der Typ vergleicht also harte Drogen kaufen und Kinderpornografie mit illegalem Fußballstreaming. Für ihn ist das Gleiche, laut diesem Zitat. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich will ja gar nicht mehr zu sagen, der Typ hat ein Rad ab. Dass er das ernsthaft so denkt und sagt. Also denkt ist schon schlimm genug, aber dann in Mikrofone sprechen. Unglaublich. Deswegen, mehr will ich gar nicht so sagen, aber das ist wirklich Trumpismus pur für mich.
Habe ich dir gerne überlassen, das Teil. Jo, jo, und jetzt habt ihr alle genug Infos und wisst, ja, wenn Javier Tebas mal wieder bei irgendeinem Summit an einem Rednerpult steht, ja, kann man sich mal anhören, aber immer in den Kontext setzen. Na gut, soweit dazu. Genug Sendeaufnahmezeit für Herrn Tebas. Nochmal der Hinweis auf die letzte Rasenfunk-Folge, ne, am Donnerstag. Da war Alex dabei. Am 12. Dezember bin ich dann dabei beim nächsten Mal der Ligatour beim Rasenfunk. Die sind ja auch auf YouTube. Wir müssen natürlich noch die Tippspiel hier kurz machen, denn da war es mal krass. Es gibt aktuell 3 Tippspielsieger und das zeigt, die Top-Plätze da oben sind nicht ganz oben, denn sowohl der erste als auch der zweite als auch der vierte Sieges, SF und Monkeytail, teilen sich aktuell noch den Spieltagssieg mit jeweils 20 Punkten. Auch krass, dabei waren so die ersten, ne, Spiele, dass Valencia wieder verliert, dass Barca verliert, Alaves Leganés 1-1 vielleicht auch nicht so zu sehen. Das Espanyol gewinnt gegen Celta, war jetzt nicht unbedingt klar zu sehen, nicht zu tippen. Ne? Ich deswegen nur 12 Punkte, du kommst wahrscheinlich irgendwie auf 10 Punkte. Also war jetzt auch nicht unser Spieltag, aber oben, die Top-Plätze, die da oben stehen, sind jetzt nicht ganz unverdient da oben. Deswegen Chapeau dafür. Heute Abend haben wir noch Sevilla gegen Osasuna. Wie gesagt, Sevilla ja ein bisschen langsam zurück in Form, aber Ante Budimir ist ja auch immer für eine Bude gut. Vielleicht gibt es da doch eine Überraschung im Montagsspiel noch.
Ja, und dann wie gesagt, Dienstag geht schon weiter. Stichwort Tebas übrigens, Terminierung auch wieder bodenlos, ne? Barca spielt am Samstag und muss dann am Dienstag wieder ran. Warum machen sie denn nicht beide Spiele am Mittwoch einfach? Ja,
das wäre zu einfach.
Das wäre zu einfach, ne? Weil Real Madrid spielt ja Mittwoch um 21 Uhr, also auch so spät wie möglich. Ja. Gib doch Barca dann das 19 Uhr Spiel am Mittwoch. Aber dann wieder Samstag auf Dienstag, also so knapp bemessen, Mallorca, ne, Auswärtsflugreise. Gut, die geht nicht so lang, aber trotzdem irgendwie.
Man könnte auch rüberschwimmen.
Ja, mit dem Boot kann man drüber, ja, wahrscheinlich, wenn man Geld sparen muss. Ja. Nee, finde ich auch wieder im Ticken suboptimal, ne, dass sie Dienstag gleich wieder ran müssen. Will mich da gar nicht jetzt groß beschweren, um Gottes Willen, soll keine Ausrede sein, aber einfach Stichwort Tebas, die Terminierung kommt ja auch immer wieder vor. Die ist immer wieder seltsam gewählt. Das ist ein weiteres Beispiel dafür.
Ein weiteres Beispiel von den vielen. Okay, wenn noch was ist, auch Trainerwechsel Valladolid, erfahrt ihr das auf Social Media bei uns. Danke fürs Folgen, danke fürs Einschalten, danke für bald 250 Folgen Tiki-Taka. Wir gucken nochmal, ob wir da noch irgendwas machen. Ja, das war's, oder Alex?
Ja.
Doch, gut. Dann gracias a todos y hasta la próxima.
Ciao, ciao. Servus.
Tiki-Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka-podcast.